Als Schriftstellerin bin ich natürlich immer auf der Suche nach einer möglichst exakten Abbildung dessen, was ich wahrnehme. Und man verzweifelt zwischendurch auch, weil es so schwer gelingt. Auch beim Schreiben nimmt man immer wieder Bezug auf eigentlich überkommene Bilder, auf Halbwahrheiten, auf Dinge, die erstmal gut klingen. Und die Arbeit am Text ist auch eine, die wirklich bedeutet, da auszusieben und die Wahrnehmung so genau wie möglich zu fassen. Und das geht natürlich für mich als Schreibende besser auf einem Blatt Papier oder am Computer als in der Sprache, in der immer alles so aus dem Augenblick heraus entsteht und manchmal einfach das verfehlt, was man sagen kann.
Die Schriftstellerin Iris Wolf ist heute mein Gast in Weiterlesen, der gemeinsamen Radio- und Podcastbühne von RBB Kultur und dem LCB, dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen. Die Unschärfe der Welt, so heißt der neue Roman von Iris Wolf. Ein Roman, der uns mitnimmt in die windigen Weiten des Banat in Rumänien, der Heimat einer deutschsprachigen Minderheit, der sogenannten Donauschwaben. Auch Iris Wolf ist hier aufgewachsen, bevor sie 1985 mit ihren Eltern nach Deutschland kam. Auch ihre ersten drei Romane spielen in Rumänien, auch teilweise in dieser Region. Und die Unschärfe der Welt, dieses Buch erzählt nun die Geschichte einer Familie über vier Generationen hinweg und das auf nur knapp über 200 Seiten. Da geht es um die Verbundenheit über Grenzen hinweg, um zwei Fluchtversuche, einen aus Rumänien, einen aus der DDR, um eine geheim gehaltene Geburt, um Täuschung, Bespitzelung, Sehnsüchte und Freiheiten. Das Leben in einer Diktatur und auch um den Zusammenbruch der altbekannten Systeme. Wie Erinnerung funktioniert, welche Bedeutung Sprache dabei hat und welche Geschichten sich durchsetzen im Familienerinnerungsalbum. Darum geht's in diesem Buch und darüber möchte ich auch mit Iris Wolf sprechen. Sie lebt in Freiburg und ich freue mich, dass sie mir von dort zugeschaltet ist. Hallo, Frau Wolf.
Hallo.
Frau Wolf, welcher Geruch, welche Farbe kommt Ihnen denn zuerst in den Sinn, wenn Sie an das Banat denken, an Rumänien?
Der Geruch von wilder Kamille, das verbinde ich sehr stark mit dem Banat. Und ein Licht, eigentlich ganz ähnlich zu dem Licht, das wir jetzt haben, so noch ein ganz warmes, aber eher goldenes Herbstlicht.
Das Banat kann aber auch sehr rau sein. Also im Winter kann es da schon sehr, sehr windig sein und eisig. Da fegt der Wind über die weite Fläche.
Ja, es sind viel extremere Temperaturschwankungen als hier. Also nicht so ein gemäßigtes Klima, sondern wirklich ein raues Klima. Also ich erinnere mich selbst eben noch an riesige Schneeberge, die es im Winter gab. Also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Nee, stimmt. Ich frage deshalb, weil es in Ihrem Buch ja um Erinnerungen geht und auch darum, wie wir erinnern. Also was eine Erinnerung eigentlich auslöst und welche Geschichten wir uns dann erzählen später. Welche Erinnerung stand denn am Anfang dieses Buches oder hat etwas ganz anderes den Startschuss gegeben für diesen Roman?
Alle meine Bücher fangen mit einem Bild an und der Entscheidung, diesem Bild zu folgen. Und ich sehe gar nicht viel mehr als den Anfang. Oft ist es auch ein Satz, also jedes Buch fängt auch mit dem Satz an, der erste Satz auf dem Papier war. Und hier habe ich Florentine gesehen, wie sie eben durch den Schnee fährt und um ihr ungeborenes Kind bangt und habe mich auf dieses Bild eingelassen. Also es war einfach diese Figur und dieses Bild, was da ist, was den Startschuss gegeben hat in die Geschichte.
Sie erzählen ja Ihre Geschichte nicht nur aus der Sicht von Florentine, sondern aus sieben verschiedenen Perspektiven. Warum? Wie kamen dann nach und nach die anderen Figuren dazu?
Bei diesem Roman war es so, dass ich sehr stark von der Form ausgegangen bin. Also man denkt ja meistens, man schreibt einen Roman oder ein Buch, weil einen ein bestimmtes Thema packt. Und das stimmt auch. Aber bei diesem Buch war es auch so, dass ich dachte, ich möchte weiter mit der Form experimentieren. Das habe ich bei dem Vorgängerroman, so tun, als ob es regnet, schon getan. Und habe gemerkt, es war eine Befreiung, auch wegzugehen von dem linearen Erzählen, sondern kam dann auf die Idee, wie wäre es, ein Leben zu erzählen, aber nie anhand der Perspektive der Hauptfigur, sondern anhand der Berührungen von von anderen Leben oder mit anderen Leben. Also es war eher so eine Faszination dieser Struktur und ich wusste ganz lange nicht, ob das funktioniert.
Sieben Sichtweisen sind auch sieben Arten, eben die Geschichte zu erzählen, sieben Blickwinkel auf vielleicht ähnliche oder gleiche Situationen und jede kann dann ihr anderes Bruchstück hinzufügen. Welches Prinzip kommt denn da Ihrer Erzählweise am nächsten? Das des Kaleidoskops vielleicht oder des Puzzles oder das vielleicht auch des Zooms oder der Lupe?
Ich habe auch darüber nachgedacht und ich finde Kaleidoskop eigentlich ganz treffend. Vielleicht auch eine Rezensentin schrieb, wie so kleine Zahnräder, die ineinander greifen. Es ist schon so, wie Sie sagen, es sind zwar sieben Kapitel und sieben Perspektiven, aber die stehen nicht für sich. Also alle Figuren tauchen in den anderen Kapiteln auch auf. Und je mehr Perspektiven dazukommen, desto mehr merkt man als Leserin und Leser auch, dass jede Perspektive den anderen Figuren eigentlich einen neuen Blick schenkt und auch dass jede Figur auch eine neue Tiefe erhält mit jeder einzelnen Perspektive.
Wir bewegen uns auf diesen 200 Seiten ja wirklich durch mehrere Jahre und Jahrzehnte. Wir erleben zwei Fluchten in den Westen. Wir erleben mehrere Geburten und Paare und los geht's in den 70er Jahren eben mit Florentine, der jungen Frau eines Pfarrers in einem abgeschiedenen kleinen Dorf im Banat. Beide stammen eigentlich nicht von dort und müssen sich erst an diese Landschaft, an die Einsamkeit, an die vielen Winde gewöhnen. Und Florentine ist am Anfang schwanger. So beginnt die Unschärfe der Welt. Und ich würde vorschlagen, dass Sie uns jetzt mal einen kleinen Einblick geben.
Gerne. Lass mir das Kind. Florentine dachte diesen Satz nicht. Sie sprach ihn nicht aus. Sie überließ sich ihm. Er hatte sich ihr eingeschrieben, begleitete sie. Zunächst auf dem Pferdewagen, dann im Zug nach Arad, wo sie am Bahnhof ein Taxi zum Krankenhaus nahm. Lass mir das Kind, bitte. Der Satz tönte im Schnee, flog auf wie die Flocken am Straßenrand, rollte mit ihr auf den Schienen dahin, monoton, stoßweise. Ein dünnes, hohes Pfeifen klang wie eine Mahnung darin an. Im Taxi wurde der Satz knotig und fest, er saße in der Speiseröhre, er saße im Magen, in den Fäusten, im Mund. Lass, bitte. Es schneite seit einer Woche, zuerst kleine, unschuldig anmutende Flocken, die den Hof sprenkelten wie den Rücken eines Tieres. Sie bedeckten die Dächer der Häuser, nur am Kirchturm rutschten sie zunächst ab. Jede Flocke ein wie im Überfluss entworfenes Einzelstück, ausgeschickt, damit alles verschwand, umliegende Dörfer, Äcker, die Hügel am Horizont, schließlich der Horizont selbst. Hannes hatte aufgegeben, den Schnee im Hof zu schippen, sich darauf beschränkt, den Zugang zur Straße und den Weg zum nächsten Haus freizuhalten. Er ging dreimal täglich hinaus und nahm in Kauf, dass die Schneeberge zu beiden Seiten meterhoch anwuchsen. Durch diese Hohlwege hatte er Florentine am Vormittag begleitet, aus dem Hof über die Straße an der Kirche vorbei. Ein einzelner Wagen stand an der Hauptstraße, auf dem Kutschbock ein Mann in Pelzmantel und Mütze, eingesunken, als würde er schlafen. Florentine und Hannes tauschten einen Blick. Sie nickte. Als sie sich ihm näherten, richtete sich der Mann auf. Er stieg auf die Ladefläche, öffnete mehrere Holzfässer und pries, was sich darin befand. In einem Fass zeigten die Fischleibe alle in eine Richtung, die Bäuche silbrig, die Rücken grau-schwarz, als wären sie ein Schwarm im Meer, bereit in jedem Augenblick die Richtung zu wechseln. In einem anderen Fass waren sie sternförmig ausgerichtet, der Schwanz zur Mitte, der Kopf nach außen, Dutzende von Köpfen, Kiemen, Augen. Hannes sagte, worum es ging, steckte dem Mann Geld zu, kaufte ihm schließlich sogar Fisch ab, damit er losfuhr. Der Fisch sollte im Müll landen. Florentine würde nach dieser Fahrt nie wieder gesalzenen Hering essen. Der Mann gab dem Pferd die Peitsche. Hannes ging einige Schritte mit, als wollte er dem Wagen folgen. Florentine blickte zurück, bis er nach einer Wegbiegung nicht mehr zu sehen war. Kurz darauf war auch das Dorf verschwunden. Die Schlittenkufen glitten über den Schnee, das Geschirr knarrte, ein Glöckchen klingelte, hell, unablässig, und wenn sie ihren Unterleib berührte, meinte Florentine einen Ton zu hören, als bräche Glas entzwei. Jede Wegbiegung war eine Wiederkehr der Vorangegangenen, jede Baumgruppe eine Wiederholung der anderen. Es gab keine Farben, keine festen Umrisse, nur das Dahingleiten des Wagens, den hellen Glockenton und den Geruch von gesalzenem Fisch.
Vielen Dank, Iris Wolf, aus Die Unschärfe der Welt. So fängt dieser Roman an. Und da bekomme ich schon einen ganz guten Eindruck davon, wie plastisch sie hier den Wind, das Licht, die Naturgewalten der Landschaft beschreiben, diese Atmosphäre. Das ist ja auch ganz interessant, weil das in ihrem Roman alles sehr scharf gezeichnet ist, während ja die Figuren selber, zum Beispiel auch gerade Florentine, so eine Unschärfe spürt, ja, so ein Unbehagen gegenüber Worten, ein Unbehagen gegenüber der Unschärfe von Aussagen. Welche Bedeutung hat Sprache hier?
Ja, Florentine ist eher ein schweigsamer Mensch und sie erkennt etwas, das eigentlich sich durch unser aller Leben zieht. Also das, was man erfährt, ist eigentlich größer, chaotischer und widersprüchlicher als oftmals die Fähigkeit, das in Worte zu fassen. Und als Schriftstellerin bin ich natürlich immer auf der Suche nach einer möglichst exakten Abbildung dessen, was ich wahrnehme. Und man verzweifelt zwischendurch auch, weil es so schwer gelingt. Auch beim Schreiben nimmt man immer wieder Bezug auf eigentlich überkommene Bilder, auf Halbwahrheiten, auf Dinge, die erstmal gut klingen. Und die Arbeit am Text ist auch eine, die wirklich bedeutet, da auszusieben und die Wahrnehmung so genau wie möglich zu fassen. Und das geht natürlich für mich als Schreibende besser auf einem Blatt Papier oder am Computer als in der Sprache, in der immer alles so aus dem Augenblick heraus entsteht und manchmal einfach das verfehlt, was man sagen kann. Und Florentine zieht sich eher auf ihre Wahrnehmung zurück und sie weiß, dass Dinge widersprüchlich sind.
Auf mehreren Ebenen in ihrem Buch wird da Sprache verhandelt und eben auch Erinnerung. Da ist ja dann auch ganz konkret diese Mehrsprachigkeit in Siebenbürgen. Mhm. Da ist die Großmutter, die deutschstämmige Großmutter Kaline, die beschwert sich im Buch darüber, dass, Zitat, hier niemand eine einheimische Suppe zu kochen imstande ist. Und ihre Schwiegertochter Florentine entgegnet, was meinst du mit einheimisch, schwäbisch, slowakisch, ungarisch, rumänisch, tschechisch, jüdisch oder vielleicht serbisch? Also diese Mehrsprachigkeit und dieses Mehr an unterschiedlichen Kulturen, wie hat denn auch sie und ihre Familie das geprägt?
Es gibt von Hertha Müller einen schönen Ausspruch. Sie sagt, in jeder Sprache sitzen andere Augen. Und das stimmt. Also Sprechen ist ja immer metaphorisch. Wir versuchen, unsere Erlebnisse in Bilder zu fassen. Und es macht einen Unterschied, ob eine Rose männlich ist oder weiblich oder der Mond männlich oder weiblich oder die Sonne. Ne? Das sind Dinge, die in verschiedenen Sprachen einfach unterschiedlich ist. Oder ob der Wind geht, ob er steht, ob er bläst. Also in jeder Sprache gibt es andere Ausdrücke. Und wenn man in einer Region aufwächst, in der Mehrsprachigkeit selbstverständlich ist, dann merkt man früh, dass Sprechen metaphorisch ist, dass man in verschiedenen Sprachen auch unterschiedlich denkt oder einen unterschiedlichen Zugang zur Welt hat. Das relativiert auf eine Art und Weise so unseren Verstand auch, der immer meint, ja, zu wissen, wie die Welt ist und was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das stimmt nicht. Das ist auch ein bisschen so eine These des Buchs, ja, diese Unschärfe, dass alles letztlich unscharf ist, dass wir den Kern oft nicht benennen können und dass eine gewisse Vorsicht auch da sein sollte, gerade im Sprechen.
Vor diesem Hintergrund, inwiefern können Sie denn da eigentlich mit dem Begriff Heimat etwas anfangen?
Heimat ist für mich ein Begriff, der eigentlich in zwei Richtungen führt, momentan. Also es verändert sich immer, auch mein Zugang zu diesem Wort, und ich arbeite mich auch schon in allen meinen Büchern daran ab. Aber augenblicklich denke ich, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Das ist der Ort, an dem man aufwächst, an dem Samuel aufwächst, der ihn prägt und an dem auch der Grad des Glücks, so eine These des Buchs, festgelegt wird. Und auf der anderen Seite ist Heimat oder Zuhause sein noch etwas, was alle Figuren suchen, und zwar als nach vorwärts gerichtete Bewegung. Also etwas, was man noch nicht hat und was man sucht und was man sich wünscht, also eigentlich eher in die Zukunft gerichtet. Und diese beiden Wege, ne? Das eine, wo man herkommt, und das andere, wo man vielleicht hin will.
Wie ist das bei Ihnen? Also Sie sind 1985 mit Ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Da waren Sie 8 Jahre alt, sind davor im Banat und in Siebenbürgen aufgewachsen. Wie haben Sie das denn erlebt? Welche Erinnerungen haben Sie an diese Reise in eine neue Zukunft und an ihre erste Zeit hier?
Es war geprägt von einer Traurigkeit, also gehen zu müssen, weil als Kind hat man von den Repressalien gegen also die deutsche Minderheit und von der Not, auch der wirtschaftlichen Not, nicht viel mitbekommen. Das war ja etwas, was die Erwachsenen verhandelt haben oder die unglaublich komplizierte Ausreise, die zu bewerkstelligen war. Als Kind war das so ein Gefühl von Abenteuer auch, ne? Man sitzt im Zug und man sitzt auf gepackten Koffern und Truhen und es geht irgendwie in so ein unbekanntes Land, was so verheißungsvoll klingt und wo man frei ist, wo es immer genug zu essen gibt und all diese Dinge. Und auf der anderen Seite natürlich eine Traurigkeit, weil es eine glückliche Kindheit für mich war. Ja, und die erste Zeit des Ankommens war natürlich auch schwierig. Wir waren fast 2 Jahre in einem Übergangswohnheim. Also das heißt, das Leben hat sich auf ein Zimmer reduziert und Bad und Küche haben wir uns geteilt mit anderen Familien. Und als Kind stellt man sich natürlich schon die Frage, warum wurde das Alte zurückgelassen? Ist das Neue wirklich besser?
Einer der 7 Protagonisten in Ihrem Buch ist Bene. Der ist in den 70er Jahren als junger DDR-Lehrer in den Ferien Gast in dem Pfarrhaus von Florentine und Hannes. Und später treffen wir ihn dann wieder im Buch. Inzwischen ist er aus der DDR in den Westen geflohen. Die nächste Stelle, die wir jetzt hören aus dem Buch, das ist das Kapitel Jupiter. Da geht es um Bene. Da ist er schon geflüchtet.
Benes Tante führte einen Buchladen. Zunächst hatte er die Bücher ausgepackt, etikettiert, sortiert, abgestaubt, bei der Abrechnung geholfen. Nach einem Unfall seiner Tante, ein unbedachter Schritt von einer Trittleiter und einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt sprang er ganz ein. Er löste die alphabetische Ordnung auf, legte Bücher gut einsehbar auf Tischen aus, ergänzte das Sortiment durch Spirituosen und Tinef, schaffte Postkartenstände an. Die Kinderabteilung wurde mit Schafsfellen ausgelegt, ein Schaukelpferd und ein Ohrensessel zogen ein. Seine Tante fand das übertrieben. Ein Buchladen sei weder ein Kinderhort noch ein Souvenirgeschäft. Aber da die Kundschaft überwiegend aus Frauen bestand und diese ganz offensichtlich für ihren Neffen schwärmten, ließ sie ihn machen. Der Erfolg gab Bene recht. Die Versuchung war groß, jedem ein Buch vom runden Tisch aufzuschwatzen. Klüger aber war es, durch geschickte Fragen Vorlieben und Interessen der Kundschaft herauszufinden. Kannte man sie, sprach nichts dagegen, die Grenzen ein wenig auszuweiten. Das gelang nicht immer. Es gab Kunden, die führte Bene ohne Umschweife zur Kategorie überschätzte Bücher. Jene allgemein herumgereichten Werke, die man vermeintlich nicht aus der Hand legen konnte, die Stimme einer Generation und kaum zu genießen waren, einen aber schon beim Kauf auszeichneten. Wiederum, Hauptsache, die Leute kauften Bücher. Bücher leihen war ihm ein Greuel, Bücher musste man besitzen. Geliehene Bücher zu lesen war wie Sex mit angelassenen Klamotten. Es ging ohne Zweifel, brachte auch zuweilen Spaß, aber es war kein Vergleich zur Möglichkeit, jede noch so entlegene Stelle der Haut küssen und berühren zu können. Nur in eigenen Büchern konnte man anstreichen, Seiten mit Eselsohren markieren, Gedanken am Rand notieren, Zettel einlegen, Kaffeetassen oder Weinglasränder hinterlassen. Bücher hatten schließlich nicht umsonst einen Körper. Es fiel Bene schwer, sich zusammenzureißen, wenn Kunden sich über eine Lektüre unterhielten und einer zum anderen sagte, leise, damit er es nicht hörte, aber eben nicht leise genug, er könne ihm das Buch leihen. Leihen. Leihen konnte man sich ein Auto, Geld, den Akkuschrauber oder Rasenmäher, aber Bücher. Bücher durfte man sich nur leihen, mit dem festen Vorsatz, sie nie, unter keinen Umständen, zurückzugeben. Ein Buch war nicht mehr dasselbe, wenn man es gelesen hatte. Verlor Bene ein Buch oder lieh es jemandem, der ihm vermutlich genau zugehört hatte, stand fest, dass er es nochmals kaufen und lesen musste, damit es wieder sein Buch wurde. Gott bewahre ihn vor einem Wohnungsbrand und der damit verbundenen Notwendigkeit, alle Bücher nochmals lesen zu müssen. Schon einmal hatte er seine Bibliothek zurückgelassen. Er fand, einmal reichte. Bene hatte ein Gedächtnis für Bücher. Nein, Bücher waren sein Gedächtnis. Sie bewahrten die Zeit auf, in der er sie gelesen hatte. Chlorgeruch und das Gefühl der bloßen Füße auf nassen Fliesen. durchs Hallenbad gellende Anweisungen, aufspritzendes Wasser. Der Abdruck der Schwimmbrille, der noch im Bus zu sehen war, Wärme, Müdigkeit, brennende Scham. Zufälle gäbe es nicht, las Bene im Demian, und Angst habe man nur, wenn man mit sich selbst nicht einig sei.
Iris Wolf aus Die Unschärfe der Welt. Wir haben einen Eindruck bekommen von Bene, von einem der 7 Protagonisten, die sie uns in ihrem Roman näher bringen. Und Bene flüchtet aus der DDR in den Westen. Sie beschreiben in dem Buch auch noch eine zweite Flucht aus Rumänien, die spektakulärer vonstatten geht, nämlich mit einem Flugzeug, mit einem Propellerflugzeug. Wieso war es Ihnen denn eigentlich wichtig, hier 2 Fluchtgeschichten und noch dazu sehr abenteuerliche zu erzählen?
Das ist mir so beim Schreiben passiert. Das mit dem Propellerflugzeug war so eine Legende, die sich hartnäckig hielt im Banat. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich mal gelungen ist, aber das hat mich fasziniert, also dass es diese Geschichte gab. Und irgendwann war Bene da und dann die Idee, dass ich hier rumänische und deutsche Geschichte verknüpfen kann.
Bücher spielen ja eine große Rolle im Leben von Bene. Bücher als Zuflucht, aber irgendwie also auch so ein bisschen als innerer Widerstand gegen das System. Und er sagt, Bücher verleihen oder leihen, das geht ja überhaupt gar nicht. Wann haben Sie sich denn zuletzt mal ein Buch geliehen oder verliehen?
Also ich leihe mir Bücher ganz, ganz selten. Eigentlich nicht mehr. Ich muss Bücher besitzen. Mein Buchregal ist eigentlich das Wertvollste, was ich habe. Ich habe gar kein Gedächtnis für meine Lektüre. Ich werde oft gefragt, was sind die tollsten Bücher, die Sie jetzt gelesen haben, auch in der Corona-Zeit. Und dann muss ich wirklich eine Weile nachdenken, weil mir das nicht präsent ist. Aber wenn ich vor meinem Bücherregal stehe, weiß ich genau, wo die Bücher sind. Das ist, als ob ich einen Teil meines Gedächtnisses auslagere. Ich weiß auch oft, wo die Stellen sind. Also ich markiere mir auch immer Stellen in Büchern ganz exzessiv, weil Bücher sind ja auch Deutungen und Zugänge zum Leben und ich streiche mir immer an, wenn einer etwas sagt oder eine, wo ich denke, ja, das trifft es ganz genau. Ich bin auch jemand, der jetzt nicht unbedingt große Hobbys neben dem Lesen hat. Also Lesen ist wirklich ja mein Zugang zur Welt.
Gibt es denn da ein besonderes Buch? Es ist jetzt wahrscheinlich schwer, dann also da ein besonderes Buch herauszugreifen. Aber so ein Buch, wo Sie wissen, das hat Sie schon als Jugendliche geprägt?
Also wenn wir so weit zurückgehen in die Jugend, dann war es eigentlich so die Initialzündung zur Literatur. Und das war Novalis. Ich musste ein Referat halten. Ich war in Stuttgart auf der Schule im Wirtschaftsgymnasium. Ich war in BWL und VWL sehr schlecht, aber in Deutsch ganz gut. Und musste ein Referat halten über Novalis. Und das war so die Initialzündung, glaube ich, die auch dazu geführt hat, dass ich mich für ein Germanistikstudium entschieden habe, weil ich diesen Zugang zur Welt der Literatur großartig fand. Also Novalis eher nicht so sehr in seinen Romanen wie dem Heinrich von Ofterdingen, sondern eher in diesen kurzen, poetischen, hingestreuten Gedankenexperimenten. Also dass Poesie eine Form des Denkens ist oder Poesie eine Form, die Totalität des Lebens zu erfahren, das habe ich durch Novalis gelernt und er bleibt einer meiner großen Helden bis heute.
Jetzt haben Sie gerade schon selbst die Corona-Zeit angesprochen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt bisher? Vorbei ist sie ja noch nicht.
Alle haben immer gefragt, das ist doch eine tolle Zeit für dich jetzt zum Schreiben. Und es wäre eine tolle Zeit gewesen zum Schreiben, aber ich schreibe momentan nicht. Also das war dann gerade so die Zeit, wo das Manuskript druckfertig war, wo man also es wieder und wieder durchgegangen ist, jeden Satz gebürstet hat. Und danach ist so eine gewisse Erschöpfung einfach da, wenn ein Buch fertig ist. Und inzwischen weiß ich auch, dass ich dann einfach warten muss, mitunter auch eine Weile warten muss, bis mich wieder etwas packt, also bis wieder ein Satz da ist, der ein Anfang sein könnte oder ein Bild, was so eine Sogkraft entwickelt, dass ich mich dann reinstürze wieder ins Schreiben. Aber das gab es jetzt nicht in den letzten Monaten. Das heißt, es blieb mir nur das Lesen. Und ich habe viel gelesen und ich habe aber auch einfach in den Tag hineingelebt. Auf eine Weise, wie ich es seit Jahren überhaupt nicht mehr kenne. Und die Tage waren gefüllt und ich könnte Ihnen aber nicht mal sagen, womit. Und es wurde einem so bewusst, welche Schlagkraft das Leben vorher hatte, vor Corona oder jetzt eben auch wieder, wenn es Fahrt aufnimmt. Und diese Zeit war wie so ein aus der Welt fallen oder so ein Rückzug, der auch gut getan hat. Obwohl natürlich, also gerade in den ersten Wochen, dieses Gefühl der Bedrohung sehr stark war, wo wir alle ja nicht wussten, was das jetzt ist und wie es unser Leben verändert. Also ganz rosig war es natürlich nicht.
Wo Sie das Bedrohliche ansprechen, weil wir auch schon so viel über Sprache geredet haben heute. Also in jüngster Zeit, da kann man ja schon mal das Gefühl haben, dass einfach sehr unachtsam mit Sprache umgegangen wird, eben auch in der Corona-Zeit. Wenn zum Beispiel die Corona-Maßnahme-Gegner von einer Corona-Diktatur sprechen. Ich meine, Sie haben das noch miterlebt, die Ceausescu-Diktatur. Was macht das mit Ihnen, wenn Wörter so unachtsam hinausposaunt werden?
Das ist ein gutes Beispiel, weil es einfach zeigt, dass, also wie unachtsam wirklich mit Worten umgegangen wird. Also Menschen, die in einer real existierenden Diktatur gelebt haben, die alles verloren haben. Also das kann schon anmaßend sein, wenn man sowas in einer Demokratie verwendet. Und das Buch ist ja auch schon durch den Titel, aber auch durch die Art, wie die Figuren sich durch das Buch bewegen, auch ein Plädoyer für eine Mehrdeutigkeit, für eine Ambiguität, für vielleicht auch den Mut, sich auf eigene Erfahrung einzulassen oder auch mal zu sagen, dass man keine Meinung zu bestimmten Dingen hat. Also wir leben ja in einer Zeit, wo wir alle immer gefragt sind, welche Meinung wir zu allen möglichen Dingen haben. Und Meinungen sind so veränderbar und sie stehen dann so wie in Stein gemeißelt in der Welt. Und das Beobachten finde ich wichtiger oder auch eine gewisse Flexibilität im Denken oder eine Vorsicht. Das ist auch so ein bisschen eine Suchbewegung des Buches, also so eine Alternative vielleicht zu zeigen.
Sie sind ja sehr erfolgreich mit diesem neuen Buch, Die Unschärfe der Welt. Sie sind nominiert für mehrere wichtige Literaturpreise, für den Wilhelm-Raabe-Preis, für den Bayerischen Buchpreis. Und Sie standen auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Der wird am 12. Oktober in Frankfurt verliehen. Was bedeutet Ihnen das, Longlist, Shortlist, Preise? Ist das eine große Sache für Sie?
Es ist eine große Sache. Jetzt vor allem bei diesem Buch hat es mich überwältigt. Also die Resonanz, die positive Resonanz. Diese Nominierungen für Preise sind ja letztlich die Spitze des Eisbergs. Drunter sind eben Rezensionen im Feuilleton, begeisterte Stimmen aus dem Buchhandel, Rezensionen in Blogs, auf Instagram, auf Facebook. Das kenne ich so noch nicht. Meine Bücher sind eher so einen abseitigen, stillen Weg gegangen. Aber letztlich ist das Schönste daran, wenn Leute durch das Buch hindurchgehen und den Figuren begegnen, als wären es echte Menschen. Und wenn man dann Post bekommt und jemand sagt, den Satz, den nehme ich mit, der begleitet mich oder diese Passage oder diese Figur ist mir nah. Das sind eigentlich die glückhaften Momente.
Danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Iris Wolf, Die Unschärfe der Welt. Das Buch hat 215 Seiten und ist bei Klett-Cotta erschienen. Wir machen diese Sendung und diesen Podcast ja nicht alleine hier bei RBB Kultur, sondern in Kooperation mit dem Literarischen Kolloquium. Und vom LCB begrüße ich jetzt ganz herzlich Thomas Geiger. Der ist am Telefon. Hallo.
Hallo.
Ich weiß nicht, wie ist es Ihnen denn eigentlich ganz konkret beim Lesen dieses Buches ergangen? Also sie hat mich teilweise wirklich tief berührt und ich habe mich dabei ertappt, dass mir fast manchmal die Tränen kamen, weil sie bestimmte Wahrheiten des Lebens so treffend auf den Punkt bringt. Wie ist es Ihnen ergangen?
Ja, ich glaube, sie ist eine Autorin, die ihre Figuren mag. Und ich glaube auch, dass die Figuren und die Herkunft der Figuren aus dem Banat und aus dem deutschsprachigen Gebiet Rumäniens, wie die Autorin selber, dass es da so eine Art Grundsolidarität gibt. Und dass es da auch eine Grundsolidarität gibt, die sich aus zweifachen biografischen Momenten speist. Das eine ist die Erfahrung der Ceausescu-Diktatur. Das ist ja nun auch schon über 30 Jahre her. Aber wer die auch nur als Kind erlebt hat, hat das einfach in seiner DNA. Man kann das unter anderem beim Autor wie György Dragoman zum Beispiel sehr gut nachlesen. Das ist ein ungarischstämmiger Rumäne. Und das hat sie zum einen, und zum anderen ist es das große Staunen, als diese Rumäniendeutschen in die Bundesrepublik kamen und dann in eine ganz andere Welt geworfen wurden. Und dieser Bruch dieser bäuerlichen Ceausescu-Diktaturwelt hin zu dieser dann doch etwas kühlen Bundesrepublik in den 80er und 90er Jahren, das prägt die Figur natürlich und das prägt aber auch ihre Solidarität untereinander. Und ich glaube, das ist das, was Sie spüren, wenn Sie diesen Roman lesen. Vielleicht sogar, wenn man, ich glaube, das trägt nicht ganz, aber als gäbe es noch heile Familienwelten. Und ich glaube, das ist so etwas, was die Wärme dieses Buches ausmacht.
Iris Wolf steht mit Die Unschärfe der Welt in diesem Jahr auch auf der nominierten Liste, auf der Shortlist für den Wilhelm Raabe Literaturpreis. Und da sind Sie ja auch in der Jury in diesem Jahr. Waren das auch genau die Punkte, die die Jury für Iris Wolf da eingenommen hat?
Ja, ich nehme das mal an. Es geht immer so, dass zunächst jeder der, ich glaube, 9 Juroren 2 Bücher nennen kann, sodass quasi 18 ins Rennen gehen könnten. Und dann gibt es nach Auszählung der eingegangenen Voten eine Shortlist. Und da ist Iris Wolf mit 4 anderen drauf. Und wir werden am Montag darüber verhandeln. Und am Montagabend wird bekannt gegeben, wer den Wilhelm-Raabe-Preis in diesem Jahr gewinnen wird.
Okay, da bin ich schon sehr gespannt. Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium Berlin.
Ja, bitte gerne.
Das war Weiterlesen, die gemeinsame Podcast- und Radiobühne von RBB Kultur und dem LCB, dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Nadine Kreuzhaler und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.